meine Damen und Herren, wir versuchen mal anzufangen, ja? Wir hatten in der letzten Stunde Anrufe. Vielleicht in der nächsten wäre es besser. Ich hatte in der letzten Vorlesung Ihnen etwas am Schluss von Trennungsparadoxen erzählt, nämlich von der Geschichte zum Beispiel von Achill und der Schildkröte. Er versuchte jedenfalls das Paradox zwischen Bewegung oder Prozess auf der einen Seite und Dauer oder Ruhe, Unbewegtheit auf der anderen Seite in den Griff zu bekommen. Ich glaube, dass das eine sehr, sehr wichtige, ein wichtiger, sehr wichtiger Versuch war, diese beiden Dinge übereinzubringen. Denn das ist etwas, was uns heute noch Schwierigkeiten macht, weil wir eben normalerweise gewöhnt sind, nur die eine Ebene oder das eine Perspektiv zu sehen. Wir haben ja zwei Ebenen unterschieden, wenn Sie sich erinnern, die Mikro- und die Meso-Ebene. Und ich glaube, dass wir anhand von Zenons Ausführungen erläutern können, was damit gemeint ist. Der Mensch lebt halt auf beiden Ebenen, obgleich er meistens nur die Meso-Ebene im Blick hat. Die dritte Ebene lasse ich im Augenblick mal beiseite. Auf der Mikroebene, also der Ebene, die auch für die Mikrophysik zuständig ist, auf der Mikroebene gibt es in einem Punkt keine Bewegung. Das hatten wir ja bei Zenon besprochen. Denn in einem Punkt ist kein Raum für Bewegung da. Die Ruhe aber, oder Dauer, wenn Sie wollen, ist eben nur momentan, eben einen Punkt lang oder so gut wie gar nicht. Die Momente, die als punktuelle oder fast quasi punktuelle Phänomene gesehen werden, sind entweder Prozesse oder das, was Whitehead Events nennt. Events, damit meint er elementare Ereignisse, die ebenfalls nicht mehr als Bewegungen beschrieben werden können. Übrigens, das Wort Moment, von dem wir immer sprechen, um den Augenblick, den Punkt sozusagen zu beschreiben, kommt eben aus dem lateinischen Movimentum, die Bewegung. Kurioserweise, mit Bewegung, Moment, bezeichnen wir ja im Allgemeinen etwas, was nur einen Augenblick dauert und dann anders wird, sich ändert. Das geschieht nun auf der sogenannten Mesoebene. Also halten wir fest, die Mikroebene ist die Ebene, auf der keine Bewegung geschieht, keine Bewegung gibt. Wenn wir von Bewegung sprechen, dann meinen wir damit eben, wie bei Zenon auch, die Punktualität als eine Sequenz, so wie sie uns erscheint, also Punkt um Punkt. Der Übergang von einem Punkt zum anderen erscheint als Bewegung. Auf der Mesoebene dagegen sehen wir zunächst einmal die Dauer. Die Dauer insofern etwa, dass Sie jetzt anderthalb Stunden hier sitzen. Die Bewegungen, die Veränderungen, die dabei eintreten, dass Sie sich anders setzen, dass Sie nicht immer zuhören können und so weiter, die werden wir vernachlässigen im Allgemeinen. Das heißt, auch auf der Mesoebene, auf der Ebene, auf der wir normalerweise zu leben denken, glauben, gibt es sowohl Ruhe wie auch Bewegung. Es gibt es beides. Beides auf beiden Ebenen. Wir sehen aber immer nur einen Teil, und zwar die anderen Teil auf einer der Ebenen. Und was für mich wichtig ist, ist eben, dass wir versuchen, beides auf beiden Ebenen zu sehen. Momentan gibt es keine Bewegung in einem Punkt, aber es gibt eine sehr schnelle Veränderung, einen sehr schnellen Wandel, wenn wir mehrere Augenblicke zusammen sehen, als Punkte, die wir sehen. Auf der Mesoebene, der Linie, sehen wir auf einer Linie eine Dauer, eine Statik, also zum Beispiel anderthalb Stunden hier sitzen müssen und leiden müssen, und sehen die Veränderungen, die dabei vor sich gehen, nicht, oder wir, selbst wenn wir sie sehen, beachten wir sie nicht in unserer Betrachtung. Das war mir wichtig, das sozusagen noch, wenn Sie wollen, nachzutragen, um Ihnen klarzustellen, dass wir eben auf beiden Ebenen, mit beiden Ebenen rechnen müssen. Und wir hatten das ja schon, und ich werde das noch einmal wiederholen später, dass eben beide Ebenen wichtig sind. Zum Beispiel, wenn wir, egal was wir tun, zum Beispiel übersetzen wollen, wenn wir eine Entscheidung treffen. Ich entscheide mich für eine bestimmte Ausdrucksweise in meiner Übersetzung. Diese Entscheidung ist punktuell, momentan, als Entscheidung. Sie kann lange voraus geplant werden, hinterher kann man sie noch einmal überdenken und kritisieren, aber das Eigentliche, die eigentliche Entscheidung wird sozusagen, geschieht in einem Punkt und wird dort sozusagen festgeschrieben. Und Sie wissen selbst, wie schwer es ist, wenn man einmal eine Entscheidung getroffen hat, sich davon wieder zu lösen, um zu einem anderen Ergebnis zu kommen. Diese Momentanität, von der ich gerade gesprochen habe, die finden Sie heute auch in der Philosophie immer öfter dargestellt und zum Thema gemacht, thematisiert. Ich werde ein kurzes Zitat vorlesen von 2007. From the perspective of aliveness, no two instances of a facial expression or gesture are completely alike. Each time a person smiles spontaneously or with sincerity, it is in some sense new and alive. Expressions and gestures that do not change in this way across repeated instances are typically signs of intra or inter-individual dysfunction or pathology. In these cases, the self or the other is viewed as an object and not a fully alive person. Dazu passt auch in einer bestimmten Weise Derridas Ausführung zu dem, was er Présent Vivant nennt. Das lebendige Präsens. Oder wie man es auch übersetzt hat, die lebendige Gegenwart. Sie könnten wie eine vielleicht verdeckte Zustimmung zu dieser Unterscheidung der beiden Ebenen gelesen werden, von denen ich gerne vorhin sprach. Ich übersetze, das heißt nicht ich, sondern ich lese eine Übersetzung von Derrida vor, zum Zitat: Halten wir nur fest, um hier unsere Absicht zu verdeutlichen, dass unseres Erachtens die Phänomenologie von innen her durch ihre eigenen Beschreibungen der Bewegung, der Zeitigung und der Konstitution der Intersubjektivität belastet, wenn nicht gar bestritten wird. Auf dem tiefsten Grunde dessen, was diese beiden entscheidenden Momente der Deskription zusammenbinden, ist zu erkennen, wie einer irreduziblen Nicht-Gegenwart ein konstitutiver Wert und mit ihr einem Nicht-Leben oder einer Nicht-Selbst-Gegenwart oder Nicht-Selbst-Zugehörigkeit der lebendigen Gegenwart eine unausrottbare Nicht-Ursprünglichkeit zuerkannt wird. Bitte? Das ist aus der Stimme, ja, Stimme, oder wie heißt das? La Voix et le Phénomène, ne? Ja. Also, es geht also nicht um Präsenz und Absenz, also Dasein und Nicht-Anwesend-Sein, und auch nicht um eine Opposition Gegenwärtigkeit-Nicht-Gegenwärtigkeit, sondern in Wirklichkeit gelten diese beiden scheinbaren Oppositionen gleichzeitig, zur gleichen Zeit. Das ist eben das Paradox, von dem ich sprach und von dem Zenon ja, ebenfalls sprach. Auf der Mikroebene gibt es quasi Momentanität, aber nicht das, was bei Derrida übersetzt wird als Zeitlichkeit oder Temporalisation. Zeitigung und Intersubjektivität sind Phänomene der Mesoebene, auf der menschlichen Beobachtung, auf welcher menschliche Beobachtung Dauer zu konstituieren vermeint. Allerdings kann der Mensch zu einem bestimmten Augenblick, also Moment, eben nur eine der beiden Perspektiven wahrnehmen oder leben, wie sie wollen. Er kann auch nicht im selben Moment zwei Perspektiven denken. Er kann im mesokosmischen Zeitverlauf sicherlich verschiedene Perspektiven intermittierend denken. Momentan entsteht für das beobachtende Individuum der Eindruck, die jeweils andere Perspektive sei nicht präsent. Für strikte Momentanität gibt es keine Zeitigung. Auf der Ebene der mesokosmischen linearen Zeit und Dauer können Intermittenzen als Gleichzeitigkeit empfunden werden. Dann kann gelten, dass zwei Individuen zur angenommenen gleichen Zeit und Dauer, zwei Individuen zur angenommenen gleichen Zeit zwei unterschiedliche Perspektiven einnehmen. Und das wird immer der Fall sein. Zwei Individuen, die sagen, jetzt geschieht etwas, sehen zwei verschiedene Dinge. Und sie können natürlich auch gegensätzliche Perspektiven einnehmen, sozusagen zur gleichen Zeit, also zu dem, was uns als gleiche Zeit erscheint. Das ist etwas schwierig, man müsste immer wieder das dazusetzen, dass es eben nur eine Annahme ist, dass es nur ein Eindruck ist, den wir haben in Wirklichkeit, aber wir auf diesen beiden Ebenen agieren müssten, was nicht möglich ist. Wir können die eine in den Blick nehmen oder die andere. Wir können nicht beide zusammen sehen. In der immer sozialen Dauer der Kommunikation, wo mindestens also zwei Partner involviert sind, in dieser also Dauer der Kommunikation können die beiden Individuen in der Folge über ihre unterschiedlichen Perspektiven diskutieren und zu einem Konsens kommen. Konsens in dem Sinne von, ich nehme an, dass wir dasselbe denken, wobei wir nie dasselbe denken können. Es handelt sich aber nicht um das, was bei Derrida als Idealität bezeichnet wird. Und es vor allen Dingen nicht um das, was in der Philosophie als Metaphysik bezeichnet wird. Es handelt sich um zwei Ebenen der Realität. Auch die Mikroebene ist eine reale Ebene. Genauso real wie die Mesoebene, auf der wir normalerweise leben. Was nicht in dem Sinne, im gleichen Sinne real ist, ist das, was wir Makroebene genannt haben, nämlich die Idee der die Ebene der Ideen und so weiter. Ich komme darauf später dann zurück. Wir werden nämlich nachher auch noch überlegen müssen. Ich habe nicht verstanden.
Die physische Welt oder so nennen.
Ja, Sie können verschiedene Namen geben, das hat man ja auch schon getan. Die Schwierigkeit ist, von Realität zu sprechen heute, wenn man die Philosophie im Blick hat zugleich. Denn ich würde zunächst einmal als Realität das nehmen, was wir eben wahrzunehmen. Glauben, annehmen, ja, also sehen, hören und so weiter. Realität, jetzt hier im Hörsaal sitzen und zuhören oder eben auch reden müssen. Das, was die Philosophen häufig dahinter sehen, das Ding an sich, wie Kant sagte, also die wirkliche Realität sozusagen, die ist uns sowieso nicht zugänglich. Auf keine Weise. Es hat also keinen Sinn, darüber zu reden. Wir wissen nur, dass die wirkliche Realität, wenn Sie so wollen, des Universums nicht so ist, wie wir sie uns vorstellen und wie wir sie erkennen. Auch nicht mit den modernen Apparaten, die Sie haben, also etwa der Physik und der Mikrophysik und so weiter. Sehen Sie eben nur, was der Mensch mit diesen Apparaten erkennen kann und nicht das, was wirklich da ist. Das Beispiel, das vielleicht am überzeugendsten ist, dass eben auch die Mikrophysik, davon haben wir schon gesprochen, nicht sagen kann, wie ein Elektron, das durch einen Schirm mit zwei Löchern gehen soll, welches Loch dieses Elektron sozusagen wählt, beziehungsweise warum es zwischen das eine Elektron durch zwei Löcher zur gleichen Zeit durchgehen kann, um sich hinten wieder zu vereinigen oder so etwas. Da ist irgendetwas, was wir nicht erkennen. was wir auf eine Weise erkennen, die nicht die absolute Realität ist. Geht nicht bei uns. Und das, was hinter dieser Realität noch stehen könnte, was die Philosophie dann etwa als transzendental oder metaphysisch nennt, das bleibt sowieso außen vor, aus dem Blick. Darüber können wir nicht einmal eine Aussage machen. Die Aussage, es gibt es nicht, ist schon eine Aussage, die nicht möglich ist. Genauso wenig wie die Aussage, es gibt es. Es hat keinen Sinn, darüber zu reden, sozusagen. Es macht keinen Sinn, sagen wir es mal besser so. Man kann es glauben, wenn man will, ne? Gut. Wenn Sie hinschauen, ist die Sonne auf der Mesoebene. Ja? Wenn ein Astronom mikrophysikalische Untersuchungen macht, dann sucht er sie auf der Mikroebene. Ja? Und wenn Sie behaupten, dass die Sonne ein griechischer Gott war, dann sind Sie auf der Makroebene der Virtualitäten oder Potentialitäten oder wie Sie es nennen. Das heißt, man kann diese Frage so nicht stellen. Ja? Man kann nur sagen, dass das Universum von uns auf eine bestimmte menschliche Weise wahrgenommen wird, von jedem Menschen anders. Das muss aber nicht dieselbe sein. Ja? Schon ihr Haushund oder ihre Katze oder was sie gerade im Hause haben, sieht die Welt eben ganz anders. Und das ist eine ganz andere Welt dafür. Und diese beiden sind schon nicht einmal, mehr inkommensurabel. Also nicht das, was ich Makroebene nenne hier oder nennen will. Ja? Das ist was anderes. Das ist etwas, über das wir durchaus reden können und das wir uns gut vorstellen können. Wir können uns alle vorstellen, dass wir denken und dass wir zum Beispiel bestimmte Gedanken uns auch nach bestimmten Gedanken ausrichten können. Also wenn Sie so wollen, etwas simples Beispiel ist das, Gespenster sind nicht real. Ja? Aber Gespenster können wir uns gut vorstellen. Und das Schlimme ist, dass derjenige, der einmal nach Schottland geht und in solch einem großen Schloss schlafen will, schlecht schläft in der Nacht, weil das vielleicht könnten die Gespenster doch kommen. Ja? Es ist praktisch nicht mehr abzuwehren, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dass es sie gibt in solchen Schlössern oder geben sollte, dass es auch auf uns einwirkt. Und so weiter. Alles das, was wir häufig fühlen als... es könnte ja doch anders sein, es könnte ja eintreten und so weiter. Das meine ich jetzt nicht, ja? Sondern, und ich glaube Sie auch nicht, sondern was Sie meinen, ist eben das, was da noch dahinter liegt, was etwa in Religionen besprochen wird. Ja? Solange Religionen nicht so real gemacht sind, wie zum Beispiel die altgriechischen, die Götter waren wirklich innerhalb dieses Universums, das man als solches noch nicht kannte, aber sie waren wirklich eigentlich nur, menschengemachte Gestalten. Ja? Sie benahmen sich ja auch wie Menschen und nicht immer wie die Besten. Aber was darüber hinausgeht, es ist einfach nicht möglich, darüber zu reden. Wir wissen ja nicht einmal, Sie können also die Astronomen fragen, und Sie wissen ja nicht einmal, ob es mit Sicherheit außerhalb dieses Universums weitere Universen gibt. Ja? Wir können es einfach nicht feststellen, solange wir nicht darüber hinaus gucken können, und das können wir nun mal nicht. Wir können ja unser Universum nicht einmal astronomisch überblicken, aber abgesehen davon. Wir können das annehmen. Ja? Es gibt, ich weiß nicht wie viel inzwischen, muss es also zig, weiß nicht ob es 100 oder mehr sind, mathematische Ausrechnungen darüber geben, wie viel Universum es noch geben kann. Das können Sie überall nachlesen. Oder man weiß ja nicht einmal, wie das Universum aussieht. Ja? Wir stellen uns das immer noch vor als eine mehr oder minder gelungene Kugel, ja? Rundherum. Und jetzt dehnt sich das also aus in was? Wir können den Raum darüber nicht denken. Was ist denn hinter dem Universum? Das ist so eine berühmte Frage, wenn man immer fragt, ja, aber da muss doch etwas sein. Ne? Wenn sich das Ding ausdehnen kann, dann muss es sich doch in etwas hinein ausdehnen können. Geht nicht, ja, ist falsch. Ist vielleicht sogar, die Aussage ist falsch gestellt, sogar schon, die Behauptung. Und ob das Universum nun, also wie gesagt, rund ist oder nach neueren astronomischen Annahmen wie eine Matte flach ist, das gibt es auch inzwischen, oder eben eine Matte, die aufgerollt ist, sodass sie wirklich kein Ende hat, sondern eben in sich hinein und was sie wollen. Also fantasieren kann man sehr, sehr gut. Und wenn man Mathematik dazu kann, noch viel besser. Aber das nützt uns nicht viel. Darüber hinaus kommen wir nicht. Wir können es nicht feststellen. Geht einfach nicht. Genauso wenig, wie wir uns feststellen können, was denn nun vor dem Urknall war. Ja? Es wäre leicht zu sagen, es muss ja was da gewesen sein, sonst hätte es ja keinen Knall machen können. Ne? Das ist einfach. Aber was da nun war, wie es aussieht, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es denkbar ist, dass dieses Universum, wenn es hervorgegangen ist, aus dem, was man so die Explosion eines schwarzen Loches nennt, ja, dass davon noch etwas übrig geblieben sein muss, von damals her. Aber woher? Und dann am Ende dann die Frage nach den Überzeugungen der Physiker, kann nichts völlig verschwinden und nichts aus nichts entstehen. Es kann sich nur wandeln, verwandeln in etwas, verändern in etwas. Aber nun gibt es ja nun mal etwas, ja, zum Beispiel mich. Von irgendwoher muss es ja kommen, irgendwann einmal. Kann sein, wissen wir nicht. Also über diese Fragen, glaube ich, können wir, und wir schon gar nicht, ja, oder ich zumindest schon gar nicht, reden. Ich bleibe mal etwas erdnah im Universum und sage, so weit kann ich noch denken, gerade hinaus. Und in dem Augenblick, wo ich es denke, ist es ja schon wieder um Lichtjahre größer geworden. Ja? Also, na gut. Noch einmal Derrida, wenn Sie erlauben. Es gibt keine Idealität, ohne dass nicht eine Idee im kantischen Sinne am Werk ist. Nicht? Es lässt uns einfach keine Ruhe, gell? Das Ding an sich doch zu suchen. Die Möglichkeit, also eine Idee, die Möglichkeit eines Endlosen eröffnet. Unendlichkeit eines vorgeschriebenen Fortschritts oder Unendlichkeit gestatteter Wiederholungen. Diese Idealität ist genau die Form, in der die Gegenwart eines Gegenstandes im Allgemeinen endlos als dieselbe wiederholt werden kann. Die Nichtrealität der Bedeutung, die Nichtrealität des idealen Gegenstandes, die Nichtrealität der Einschließung des Sinnes oder des Noema im Bewusstsein werden folglich die Versicherung dafür abgeben, dass die Gegenwart für das Bewusstsein endlos wiederholt werden kann. Ideale Gegenwart für ein ideales oder transzendentales Bewusstsein. Die Idealität ist das Heil oder die Herrschaft der Gegenwart in der Wiederholung. In ihrer Reinheit ist diese Gegenwart keine Gegenwart von etwas, das in der Welt da ist. Sie steht in einer Wechselbeziehung mit Akten einer Wiederholung, die selbst ideal ist. Also wir müssen das Ganze ironisch verstehen, eben es gibt diese Realität, die in der Idealität dargestellt wird, einfach nicht für uns zumindest. So, um das kurz noch zu wiederholen auch, diese drei Ebenen, von denen ich gesprochen habe, vor allen Dingen die Mikro- und die Mesoebene, aber auch die Makroebene, sind natürlich auch wieder Abstraktionen, dass es sie gibt. In Wirklichkeit greifen sie ja ineinander. Und in Wirklichkeit sind sie ja eines. Denn das, was in uns passiert, und darüber zum Beispiel können sich ja die Neurobiologen sehr gut streiten im Augenblick, das, was in uns passiert, wird ja auch von der Mikroebene aus beeinflusst. Ja, die Vorgänge in unserem in unserem neurophysischen Apparat, wie man ihn nennt, also im Gehirn verkürzt gesagt, sind zum Teil eben elementare Vorgänge, subatomare auch Vorgänge, sodass die Mikroebene hier die Mesoebene beeinflusst. Die Makroebene beeinflusst die Mesoebene aber genauso. Sie geht zwar hervor aus der Mesoebene, denn alles, was auf der Makroebene als Potentialität angesiedelt werden kann, geht ja aus menschlichem Denken hervor. Und beeinflusst aber auch wieder das menschliche Denken. Ja? Wenn man lange genug eben von, was weiß ich, irgendetwas, eben einer Potentialität redet, wie zum Beispiel von Begriffen in der Sprachwissenschaft, dann glaubt man, dass es sie wirklich gibt. Und man sucht gar nicht erst weiter, ob es sie überhaupt geben kann. Und wenn, wo sie denn wohl wären. Also, das ist eben die Schwierigkeit, dass wir immer wieder zurückgeworfen werden auf das ganz normale Leben. Nur geben wir uns damit nicht ganz zufrieden, denn wir behaupten ja, dass wir Theorie treiben müssen, und das liegt schon wieder auf der Makroebene. Und wir behaupten ja sogar, dass es gesund ist, etwas Theorie zu betreiben, um die Realität der Mesoebene besser zu erkennen. Meso, Mikro, Makro, wir brauchen das nicht unbedingt zu akzeptieren. Sie können die Sachen auch anders nennen, das ist egal. Wie gesagt, ich hatte ja gesagt, ich habe das einfach nur sozusagen übernommen, im Wesentlichen übernommen von der evolutionären Erkenntnistheorie. Hinzu kommt noch Folgendes. Leben auf der Mesoebene, aber eben auch dort in einem sehr eingeschränkten Sinne, denn was wir sehen können oder wahrnehmen können, ist immer nur eine Wahrnehmung von einer Perspektive aus. Ja? Darüber haben wir ja schon oft gesprochen. Sodass also dass die Ganzheitlichkeit, die Holistik, oder wie Sie es nennen wollen, eben nicht erreichbar ist. Auch das ist interessant, dass auch auf dieser Ebene unserer absoluten, unseres Lebens, unserer Realität, eine Ganzheit nicht erreicht werden kann. Ich kann in die eine Richtung und ich kann in die andere Richtung schauen. Ich kann nicht in beide zusammen schauen, denn auch wenn ich schielen würde, würde ich nicht sehen, weil das eine Auge das andere dann wieder beeinträchtigt. Das heißt also, wir sehen immer nur ausschnittweise, und diese Erkenntnis, die scheint mir ganz besonders wichtig zu sein, dass wir eben bei allem, was wir behaupten, was wir glauben und so weiter, eine Möglichkeit ist für uns, aber nicht eine allgemeine Möglichkeit sein muss, und auch diese für uns eine Möglichkeit ist, die eben nur einen Ausschnitt darstellt und nicht auch für mich selber, auch in diesem Augenblick, nicht die gesamte Welt oder wie immer man das nennen wird. Also das Denken des Menschen unterliegt selbst den Restriktionen der Perspektivität, wie alle anderen Dinge auch im Mesokosmos. Auch das, was Philosophen eben metaphysisch oder transzendental nannten, entspringt dem menschlichen Denken. Wir denken uns etwas. Ja, die Griechen dachten sich ihre Götter. Sie waren überzeugt davon, dass die Welt regierten, aber sie sind eigentlich ja Emanationen des menschlichen Denkens gewesen.
Sie hatten noch gesagt, dass alles connected ist.
Ja.
Ja. Wenn man dann davon ausgeht, dass diese Makroebene ja, einen Einfluss auch auf diese Mesoebene hat.
Ja.
Und davon ausgeht, dass diese Gedanken oder diese Bilder da vielleicht etwas von der Makroebene ist.
Ja.
Und dann glaubt oder was?
Nein, es wäre so, also zum Beispiel, ich überlege mir, was ich Ihnen in der Vorlesung bringen soll. Und diese Überlegungen, die können gipfeln zum Beispiel in der Etablierung der drei Ebenen. Ja? Diese drei Ebenen sind also von mir ausgedacht, sie sind also meine Gedanken, sie gehören also als Potentialitäten oder Virtualitäten, als Möglichkeiten auf Deutsch, zur Makroebene. Aber in dem Augenblick, wo ich mich selber überzeugt habe, weil ich so oft davon gesprochen habe, dass es diese drei Ebenen gibt, wirken diese Ebenen der Makroebene wieder auf meine Vorlesung, auf mein Verhalten ein. Ja? Indem ich zum Beispiel darauf insistiere, dass ich sie Ihnen vortragen kann. Hm? Ich weiß ganz genau, dass das eine mögliche Sicht für mich eine mögliche Sicht ist, dass es nicht eine Möglichkeit ist, die realiter notwendig ist und deshalb, dass sie, keiner von Ihnen, daran denken oder glauben muss.
Sie glauben also, dass wir, weil wir auf einer Meso-Ebene sind,
ja?
Dass wir uns denken, was Makro-Ebene ist,
ja?
Irgendwie zu einer Wahrheit wird, was Makro-Ebene für uns ist.
Ja. Ja, würde ich sagen, es wird in dem Sinne zu einer Wahrheit, dass ich denke, das muss wohl so stimmen für mich, oder das stimmt so für mich, das muss, lassen wir mal weg, das stimmt so für mich und ich kann gut damit arbeiten. Ja? Und insofern ist das für mich wahr. Jetzt wären wir da beim Wahrheitsproblem oder Begriff. Ja? Es gibt sozusagen drei Möglichkeiten der Wahrheit. Also entweder machen Sie es etwa wie manche Philosophen und sagen, eine Aussage, die ich mache, als Aussage ist wahr. Ja? Also zum Beispiel, die Sonne scheint, ist wahr. Ja? Könnte ja sein, dass sie scheint. Die zweite Möglichkeit ist, wahr ist für mich, wovon ich überzeugt bin. Das wäre jetzt also das, wovon wir gerade geredet haben. Ja? Oder die dritte Möglichkeit ist, wahr ist das, was aktuell, das heißt momentan, jetzt für den Sprecher gilt. Ja? Also zum Beispiel, ich könnte behaupten, es ist schrecklich heiß hier im Hörsaal, für mich. Und dann können einige von Ihnen sagen, ach, das ist aber gar nicht so schlimm. Ja? Das ist gar nicht, es ist ein bisschen warm vielleicht. Ja? Das heißt also, Wahrheit ist etwas, was im Grunde genommen eben nur für aktuell, momentan, für einen bestimmten Menschen, der diese Aussage annimmt, zutrifft. Ich würde nicht weitergehen bei Wahrheit. Also Wahrheit zu nehmen als etwas, was überindividuell ist, also woran alle Menschen auch noch glauben müssen eventuell, das kennen Sie ja aus der Politik, nicht? Dass da etwas aufoktroyiert werden soll. In vielen Fällen Ideologie, sagen wir mal. Ja? Wahrheit ist keine Ideologie für mich, sondern Wahrheit ist für mich eben das, wovon ich jetzt überzeugt bin. Aber die Relativität, dass diese Überzeugung für mich am nächsten Augenblick eventuell schon wieder umfällt und dass sie morgen gar nicht mehr glaubhaft für mich ist, die muss ich mir immer dazu denken und reservieren. Ja? Da sind wir jetzt an einem Grenzort angekommen. Denn diese Austauschbarkeit, darüber haben wir schon gesprochen, diese Austauschbarkeit ist für mich nur relativ gültig. Denn, wie gesagt, ich kann im besten Einvernehmen mit jemandem nach Hause gehen und am Ende muss ich dann doch feststellen, dass er entweder nichts verstanden hat oder besser vielleicht anders verstanden hat. Das heißt, ich kann ja nie nachprüfen, wie jemand im Einzelnen mich verstehen kann oder umgekehrt auch. Ich kann nie wissen, ob ich jemanden wirklich vollständig verstanden habe, wenn er mir etwas sagt. Es gibt natürlich, das müssen wir dazu sagen, damit sonst sagen die Leute, ach Gott, der Vermehrte redet wieder etwas, was ja absolut absurd ist. Ich kann mich doch gut verstehen mit meiner Frau oder was. Es gibt natürlich etwas durch die Sozialisierung des Menschen, dadurch, dass wir in einer Gemeinschaft leben und leben müssen, schon schlimm genug, dass sie es müssen, aber es geht nicht anders. Also, dass wir in einer Gemeinschaft leben müssen, müssen wir uns aneinander anpassen, das haben wir alle schon mal besprochen, ich wiederhole das nur nochmal. Und irgendwo sind wir dann auch überzeugt, dass wir uns recht gut verstehen. Ja? Also wir gehen, ja, du wählst also die Partei, ach, das finde ich auch das Beste, ich wähle sie auch, wir sind uns einig. Ob wir wirklich dieselbe Partei wählen, wenn wir das Kreuz an derselben Stelle machen, ist noch fraglich, denn was Sie unter der Partei verstehen und was ich so gut daran finde, das kann sehr weit auseinandergehen. Ja? Das kann also zum Beispiel an einem bestimmten Politiker oder einer Politikerin liegen, die man mag oder nicht mag und so weiter. Und trotzdem wählt man dieselbe Partei oder was immer es ist. Also das geht nicht sehr weit, wissen Sie? Es ist ganz schön, solange Sie glauben, Sie sind sich einig. Ja, das ist gut so. Aber im Grunde genommen sollte man nicht ganz vergessen, dass man dass es kein Vertrag auf Lebenszeit ist. Ja, das ist nicht so wie ein Professor, der lebenslänglich bekommt und nicht wieder ausscheiden muss. Es kann jederzeit passieren. Es ist ein bisschen schwer vielleicht, zu denken. Und wie weit man jetzt geht in der Möglichkeit, einig zu sein, dasselbe zu glauben oder wie immer, das muss man jedem Einzelnen überlassen. Ja? Und darüber kann man auch kein Urteil fällen. Man kann nicht sagen, jemand ist leichtgläubig oder so. Das ist falsch. Das meine ich ja gar nicht. Sondern ich meine nur damit, dass immer so eine Mentalreservation angebracht sein könnte. Aber das ist vielleicht einfach nur mein absolut pessimistischer Ausblick auf diese Welt. Ja? Und wir können das ja als eine Alterserscheinung nehmen oder so etwas. Derrida hat die Phänomenologie Husserls kommentiert, wenn Sie so wollen. Und aus diesem Kommentar etwa können wir vielleicht ein paar Zitate heranziehen und überlegen, was denn damit gemeint wird. Es geht eben um diese Präsenz, diese Präsenz dessen, was nun wirklich für jemanden präsent ist. Ist etwas für uns alle präsent oder ist es unterschiedlich präsent? Sie können mal ganz einfach an Beispielen wieder anfangen, also in diesem Hörsaal, natürlich sind Sie alle präsent und Sie werden alle überzeugt sein, dass Sie präsent sind. Wenn Sie mal etwas geistesabwesend denken, dann ist das ja noch kein Gegenbeweis. Also, dass sie präsent sind, aber dass sie alle auf eine andere Weise präsent sind, das dürfte doch wohl sicher sein, ja? Dass manche weniger interessiert sind als andere, ist doch ganz natürlich. Dass manche woanders sitzen als andere und daher einen anderen Blick haben oder besser oder schlechter hören oder etwas, ist doch selbstverständlich, ja? Und der eine sitzt so, dass er schnell weggehen kann, wenn er mal will, und der andere, der kommt eben nicht aus der Mitte heraus.
Das sobald alle, er unterschrieben hat. Sobald er sich eingetragen hat.
Kann er gehen, ja, eben. Zum Beispiel auch das, nicht wahr? Aufgabe erledigt und dann gehe ich wieder. Ja. Wenn Sie das alles einmal mit berücksichtigen, und das ist doch sehr real, denke ich, ja, das ist doch nicht einfach jetzt ausgedacht, das ist doch real. Auf diese Weise also verändert sich alles immer wieder und Sie sehen, dass jeder auf eine andere Weise denkt, auf eine andere Weise präsent ist. Ja, eben. Der Wert Gegenwärtigkeit, also Gegenwärtigkeit als Wert, die letzte Rechtsinstanz des gesamten Diskurses, modifiziert sich jedes Mal selbst, ohne sich zu verlieren, wenn es in den beiden zusammenhängenden Bedeutungen der Nähe dessen, was als Gegenstand einer Intuition ausgesetzt ist, und der Nähe der zeitlichen Gegenwart, die der klaren und aktuellen ist. Das ist ein Einschub, es könnte von mir stammen in der Länge, aber das ist so nicht. Also ich lese das mal anders vor. Also, dieser Wert Gegenwart modifiziert sich jedes Mal selbst, ohne sich zu verlieren, wenn es um die Gegenwart eines beliebigen Gegenstandes für das Bewusstsein in der klaren Evidenz einer erfüllten Intuition oder um die Selbstgegenwart im Bewusstsein geht, wobei Bewusstsein nichts anderes bedeutet als die Möglichkeit der Selbstgegenwart des Gegenwärtigen in der lebendigen Gegenwart. Das klingt dann sehr kompliziert. Das sagt aber im Grunde genommen das aus, worüber ich die ganze Zeit gesprochen habe. Denn ich selbst halte es jetzt für möglich, dass ich jetzt hier bin und rede. Ja, und über ein bestimmtes Thema. Sie glauben es, Sie nehmen es an. Ja, weil Sie zum Beispiel jetzt jemanden hier stehen sehen. Ich würde nicht sagen, dass Sie mich hier stehen sehen, denn Sie sehen mich anders, als ich mich sehen würde. Und Sie haben ja schon darüber gesprochen. Auch ich sehe nicht mich, sondern ich sehe mich als den ich mir vorstelle. Sie sagen, wozu brauchen wir denn das ganze Zeug? Ich möchte Sie ja nur dazu verführen, dass Sie nicht einfach bei einer Übersetzung hinschreiben, so ist es, das habe ich so verstanden. Sie haben es verstanden, ja, sehr gut. Aber ob Sie verstanden haben, was der Autor sagen wollte, das können Sie nie und nimmer feststellen. Ja? Und ob das, was Sie dann hinschreiben als Übersetzung, wirklich das ist, wovon Sie überzeugt sind, dass es das Beste ist, das könnten Sie auch nicht nachweisen. Sondern Sie glauben jetzt in diesem Moment, da habe ich etwas Gutes gefunden. Weil Sie in diesem Moment unter einer bestimmten Perspektive und in einer bestimmten, wie nennt man das auf Deutsch, in a certain mood, also in einer bestimmten Stimmung oder so etwas sind, ja, und dann finden Sie etwas sehr gut. Ja. Ich weiß nicht, wie oft Sie schon Referate oder so geschrieben haben und am nächsten Tag dann gedacht haben, ach, das muss ich aber umschreiben, das passt mir nicht und das passt mir nicht oder so etwas, ja. Und jemand hat mal, ich weiß nicht mehr, wer es war, vor kurzem, in einer öffentlichen Diskussion ein Autor gesagt, also ein Buch, das er nicht fünfmal umschreibt, ist für ihn kein Buch geworden. Ja? Damit ist er nicht zufrieden. Gut. Weiter heißt es dann bei Derrida, man muss zunächst einmal durch das Problem der Sprache hindurchgehen. Man wird darüber nicht erstaunt sein. Die Sprache ist eben das Medium dieses Spiels von Anwesenheit und Abwesenheit. Nun müssen wir allerdings zum einen berücksichtigen, dass das Element der Bedeutung oder die Substanz des Ausdrucks, welches scheinbar am besten sowohl die Idealität als auch die lebendige Gegenwart zu bewahren vermag, dass das lebendige Sprechen die Geistigkeit des Atoms der Phoné, also der Stimme, ist. Also das, was wir hier, was jemand sagt, dass eben das in diesem Augenblick der Gegenwart, das ist, was er sagt, sozusagen. Aber wir können das bis auf die Form hin vielleicht mitbestimmen, aber auf den Inhalt nicht, auf das, was gemeint ist, nicht. Wir sind uns selbst nie sicher, ob das, was wir sagen, in der Weise wirklich auch von uns selbst, also von mir selbst, gemeint ist, oder ob ich nicht doch im nächsten Augenblick denke, so hätte ich nicht sprechen können. Ich hätte die Vorlesung anders aufziehen sollen und so weiter.
Aber nicht mal im nächsten Augenblick, geht es nicht auch um die Unmöglichkeit der Selbstpräsenz im Moment der Rede?
Ja, das habe ich vorhin gesagt. Ja, die Selbstpräsenz selbst kann man in Frage stellen. Ich kann mich selbst nicht als mich bezeichnen, wenn ich hier stehe und spreche, ja, sondern
ich... Ich meinte nur, also wenn ich rede,
ja.
Geht ja nicht nur darum, dass man im nächsten Moment was anderes sagen
ja.
Möchte oder das revidieren möchte,
ja.
Es geht ja darum, ob die Identität der Rede in der Rede und die Präsenz als das sprechende Subjekt
ja.
Als einheitlich
gewährleisten,
oder?
Ja, das ist nicht zu gewährleisten, ja, das stimmt, ja. Sie können das an Folgendem sehen, bei Derrida selbst. Er schwankt nämlich außerordentlich in seiner Terminologie und in der Übersetzung erst recht. Ja? Das heißt also, diese Absolutheit ist in keiner Weise gegeben. Also für das, was hier mündliche Rede normalerweise genannt wird, also das, was ich mündlich sage, hat Derrida in diesem Aufsatz fünf verschiedene Termini. Er spricht von Langage, Lang, Parole, Phoné und Voix, Stimme. Und es gibt sogar noch ein sechstes, das ist nämlich Langage parlé, die gesprochene Sprache. Die Übersetzungen schwanken genauso. Also bei dem Übersetzer, den ich vorhin zitiert habe, da heißt, da wird zum Beispiel Langage und Lang mit Sprache übersetzt. Lang wird einmal mit Sprachordnung übersetzt. Parole wird übersetzt mit Sprechen und Discours oder auch Expression wird mit Rede, Discours auch mit Diskurs übersetzt. Das heißt, im Grunde genommen geht es wild durcheinander. Ja? Das heißt, auch in der Ausdrucksweise und in der Übersetzung, Ausdrucksweise der Übersetzung selbst, schwanken Autor und Übersetzer immer wieder. Das heißt doch wohl, Vorsicht, es könnte auch anders sein. Ja? So kann man es nicht unbedingt festnageln. Und diese Unterschiede, die werden erst dann besonders krass natürlich, wenn es sich um verschiedene Sprachen handelt. Also zwischen Sprachen, zwischen Kulturen und auch zwischen Kultur und Sprache gibt es keine 1:1 Relation. Wenigstens keine tatsächlich feststellbare. Das ist ja eben die Schwierigkeit, mit der man immer in der Übersetzung gekämpft hat. Ja, dass man eben bei der größten Wörtlichkeit, die man anstreben wollte, doch nicht Konsens finden kann bei allen möglichen Übersetzern.
Das ist ja auch interessant, dieses Problem mit der Stimme. Ich glaube, bei Derrida, weil er versucht, die Metaphysik über dieses Problem anzugreifen, die ja eigentlich immer die Stimme als näher zu sein bestimmt hat. Also der Sprechende ist praktisch näher zu sein, als er in der Schrift sein kann.
Ja.
Und die Schrift ist praktisch eine Übersetzung der Stimme,
ja,
der Rede.
Ja. Ja.
Und das ist ja ein Versuch, das zu dekonstruieren,
genau,
die Nähe zu sein der Stimme.
Ja, genau. Ja, ja. Das ist ein Thema, das ich vielleicht jetzt nicht thematisieren will, aber das sicherlich sehr wichtig ist. Wir gehen immer normalerweise aus vom Sprechen und glauben, dass das Schreiben eben sekundär sei. Ja? Ich schreibe, was ich gesprochen habe. Man wird selten oder so gut wie gar nicht davon ausgehen, dass ich spreche, was ich geschrieben habe. Ja? Und das wäre also auch zu überdenken. Ich werde nachher noch ein bisschen Sprachwissenschaft, also Linguistik betreiben mit Ihnen, wenn Sie noch da sind, und Ihnen dann zeigen, welch ein riesiger Unterschied im Grunde genommen zwischen Sprechen und Schreiben da ist. Die beiden sind nicht kommensurabel, die beiden stimmen nicht überein. Sie sind maximal als ähnlich annehmbar, würde ich einmal sagen. Ja? Aber sie sind bestimmt nicht ein und dasselbe. Das macht schon die Komplexität beider dieser Dinge deutlich. Gut. Naja, ich habe hier noch eine ganze Reihe von Zitaten, aber ich glaube, das lasse ich mal zunächst weg. Zum Abschluss sozusagen noch ein ganz kurzes Zitat in englischer Übersetzung habe ich es hier aus der buddhistischen Philosophie, das sozusagen den Strich unter das Ganze zieht. Everything that comes up in the mind flows along with the sensation. Also alles das, was in einem einfällt sozusagen, ja, verschwindet wieder, wird sozusagen weggespült von der Sensation, von dem Eindruck, den wir damit erzielen wollen oder erzielen und auch von dem Gefühl, mit dem wir etwas denken. Wenn wir uns das Gefühl ansehen, wir hatten ja schon öfter davon gesprochen, dass wir zumindest seit Platons und Aristoteles Zeiten, also 2400 Jahren mindestens, darauf getrimmt sind, dass das, was wissenschaftlich möglich ist, immer nur rational möglich ist. Ja? Und die Emotionen lassen wir beiseite. Dagegen würde ich behaupten, dass also 80% unseres Lebens aus emotionalen Überlegungen heraus entsteht und nicht aus rationalen Überlegungen. Das wäre auch zu bedenken. Ja, jetzt möchte ich einen Terminus herausgreifen, der immer schon so im Hintergrund gestanden hat, den wir schon oft erwähnt haben, und überlegen, mit Ihnen überlegen, was ist eigentlich gemeint. Das ist das Wort Phänomen. Sie finden zu Phänomen keine eindeutige Begriffsbestimmung, wenn ich das einmal so nennen darf. Ich würde unter Phänomen alles das verstehen wollen, was über das ich reden oder denken und schreiben und so weiter kann. Also Phänomen ist zunächst, das heißt ja, also griechisch Phänomenon, ist die Erscheinung oder Erscheinungsweise. Also ein Phänomen ist etwas, wie es mir erscheint. Ich finde das insofern angebracht, weil ich mich nicht festlegen muss auf etwas, das ist, das so ist, sondern es erscheint mir als. Und dabei nicht nur materielle Dinge, die auch auf jeden Fall, aber auch eben Gedanken. Gedanken als Phänomene zu bezeichnen. Das wäre also für mich der allgemeinste Ausdruck für ein Etwas. Das ist nicht überall so. Wie gesagt, die Terminologie ist nirgends wirklich festgelegt. Aber ich würde das einmal so nehmen und würde dann also einmal fragen, was ist denn unter Phänomen zu verstehen? Derrida, wie gesagt, hat einen Kommentar geschrieben zu der Phänomenologie Husserls. Und da kommen ein paar Ausdrücke vor, die sicherlich nicht uninteressant wären, um uns da Klarheit zu machen, um Klarheit zu bekommen, weil wir nachher von einem anderen Terminus sprechen müssen, dem Zeichen. Ist auch etwas völlig Verschwommenes, was unter Zeichen zu verstehen ist. Und obgleich Sie es lesen, obgleich es also in linguistischen und philosophischen Theorien überall steht, das Zeichen, ist es eine absolut vage und fragwürdige Angelegenheit. Also zunächst einmal Phänomen als ein viel allgemeineres Phänomen. Husserl hat zwei Ausdrücke in seiner Phänomenologie, die Derrida unter die Lupe nimmt. Das ist Anzeige und Ausdruck. Anzeige, also Ausdruck, ist für Husserl das generellere, das ursprünglichere, und Anzeige ist eine besondere Sorte von Ausdruck. Derrida sagt, dass Husserls gesamtes Unterfangen wäre bedroht, also in dieser Abhandlung, wäre bedroht, wenn die Anzeichen und Ausdruck paarende Verflechtung irreduzibel wäre, im Grunde unentwirrbar, wenn die Anzeige sich nicht an den Ausdruck wie ein mehr oder weniger hartnäckig haftender Rest anhängen, sondern der wesentlichen Innigkeit seiner Bewegung innewohnen würde. Anzeige, Derrida übersetzt es mit Indication, ist also im Bewusstsein, ist innerlich, ist dans la conscience, vor der Ausäußerung da. Also gegenwärtig für eine innere Anschauung oder für eine innere Wahrnehmung, aber gegenwärtig für eine Anschauung, welche nicht die des anderen in einer Mitteilung sein kann. Also selbstgegenwärtig im Leben einer Gegenwart, die noch nicht aus sich in die Welt, in den Raum, in die Natur hinausgegangen ist. Für Husserl ist nun das Selbstgespräch eine echte Mitteilung an sich selbst. Und Derrida stimmt dem zu. Aber zumindest eine bestimmte Sorte des Selbstgesprächs dient doch der eigentlichen Verdeutlichung oder Vergewisserung einer Erkenntnis. Hier liegt eine aller Kommunikation innewohnende Funktion der Verbalisierung und damit des Gebrauchs der Notwendigkeit von Zeichen vor. Ich spreche mit mir selbst oder zu mir selbst sozusagen, um mir über etwas klar zu werden. und das tue ich über die Sprache, kurioserweise. Ich werde mir nicht klar auf eine andere Weise, sondern ich benutze Sprache dazu. Das ist auch etwas, was wir einfach gelernt haben, dass Sprache etwas klarer macht, angeblich zumindest, als ein Denken ohne Sprache, also als eine normale Vorstellung. Sie können sich das vielleicht am besten da denken, dass Sie zwar bei dem Wort Pferd genau wissen, was gemeint ist, aber sich ein Pferd vorstellen, macht eine gewisse Schwierigkeit. Ja? Zumal Sie aussuchen müssen, ob es braun oder schwarz oder weiß sein soll, groß oder klein oder irgendetwas. Ja? Pferd als reine Vorstellung ist viel zu vage. Geht gar nicht, sondern Sie stellen sich immer ein bestimmtes Pferd vor. Sie können es nicht so vage ausdrücken wie die Sprache. Also, wir haben also im Selbstgespräch zunächst zwei Möglichkeiten, wenn wir das Wort nicht allzu, also Selbstgespräch nicht zu genau nehmen. Vorstellung, das was man auch eine Szene genannt hat. Deutsch Szene hat eine andere Bedeutung, da muss man schon das englische Wort, glaube ich, übernehmen. Eine Szene. Und die eine Möglichkeit, sich ein Ding vorzustellen oder eben es zu benennen, also mit Sprache sich vorzustellen, zu versuchen. Und dann hat Selbstgespräch zwei Funktionen. Es kann sein, ich brauche ein Selbstgespräch zu mir, Selbstgespräch im weiten Sinne des Wortes, also auch Denken schlechthin, um mir über etwas klar zu werden. Ich überlege, was eine bestimmte Sache, die ich gehört habe, nun bedeuten soll. Selbstgespräch kann aber auch eine Art einfach Entladung sein, emotionale Entladung. Ich brummle vor mich hin, weil ich mich geärgert habe oder sonst etwas. Das ist etwas ganz anderes. Darüber sprechen wir jetzt nicht. Also im Selbstgespräch, sei es nun verbal, also als Sprache im engen Sinn, oder nonverbal, als Vorstellung, als Scene, da schafft man sich auch eine andere Welt, ja, indem ich mir etwas vorstelle, zum Beispiel wie schön es jetzt wäre, nicht hier zu sitzen, sondern draußen auf der Wiese oder am Rhein spazieren zu gehen und so weiter, oder wie schön es hier drin ist, weil die Sonne nicht so brennt wie am Rhein, ist ja auch eine Möglichkeit. Also, das ist eben Perspektivität, nicht? Relativität, anders gibt es gar nicht. Also diese innere Rede, von der ich sprach, ist für Husserl keine Anzeige. Es ist eine Vorstellung, wie er sagt, eine Vergegenwärtigung, also eine Repräsentation, wie man häufig sagt, im Sinne einer Vergegenwärtigung einer äußerlichen Realität. Sie bekommt aber eine Funktion, eine doppelte Funktion, wie gesagt, nämlich Klärung und Entlastung durch Mitteilung.